Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nach 8 Uhr geht es in dieser Sendung um Klimaschutzkontroversen, so wie sie im Moment heiß laufen durch Klimaschützer, die sich auf Straßen kleben, durch Staatsanwaltschaften, die durch Razzien dem Verdacht auf kriminelle Vereinigungen nachgehen und schließlich einer UN, die sich Sorgen macht um die moralische Stimme des Klimaschutzes. Aber weit, weit unterhalb dieser Ebene ist Klimaschutz ja immer auch eine Sache des persönlichen Verhaltens. Man kann ressourcenschonend leben oder im Gegenteil verschwenderisch. Und manchmal braucht es einen Anstoß, um so oder so zu leben. Mit einem Experten des Anstoßens oder Schubsens oder eben des Nudgings habe ich vor der Sendung gesprochen, mit dem Soziologen Stefan Piasecki. Und was dieses Nudging ist, das sollte er zuerst erklären.
Nudging umschreibt das Setzen von Entscheidungsarchitekturen, die Menschen dazu in die Lage versetzen, aus verschiedenen Optionen die beste Lösung für sich jeweils herauszufinden. Ein ganz klassisches Beispiel ist der Eingangsbereich eines Hotels oder dieses Funkhauses, wo ich gleichberechtigt Aufzüge sehe neben frei einsehbaren Treppen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das heißt, sähe ich nur den Aufzug, würden die meisten Menschen gar nicht nach der Treppe fragen, weil sie gar nicht auf den Gedanken kommen, würden den Aufzug benutzen. Hat man beides gleichberechtigt, kann man die Treppe nutzen. Und das lässt sich variieren, beispielsweise durch die Bepflanzung, durch Beschilderung. Das sind Entscheidungsarchitekturen.
Ein Klassiker für solche Entscheidungsarchitekturen ist ja immer, platziert man in der Kantine den Obstteller griffbereiter als den Süßkram, dann wird in der Kantine mehr Obst gegessen. Oder ersetzen wir Kantine durch den letzten Regalplatz vor der Kasse. Wenn da weniger Süßkram platziert wird, dann wird auch weniger gekauft. Das sind dann also Nudges, Schubse, in diesem Fall, um gesünder zu essen.
Richtig, gesünder zu essen oder beispielsweise nachhaltiger zu essen. Man kann in den letzten 20, 30 Jahren beispielsweise gut erkennen, wenn man in Hotels im Urlaub ist, dass sich die Tellergröße verringert. Früher gab es sehr große Teller, Menschen gingen also zum Buffet und häuften sich einen gewaltigen Berg an Essen drauf, der dann regelmäßig zu 50% vielleicht weggeworfen wurde. Und deswegen isst man mal nach dem ersten kleinen Teller meistens satt und belässt es dann auch dabei.
Dann sind das ja eher harmlose Beispiele. Es gibt aber auch heiklere Bereiche, zum Beispiel das Thema Organspende. Da kriegt so ein Schubs auch schon mal eine gruselige Dimension.
Oder eine gesellschaftlich wirksame Dimension. Es gibt in Europa beispielsweise große Unterschiede in der Spendebereitschaft. Und das hat mit dem sogenannten Opt-in- oder Opt-out-Prinzip zu tun, dass also zum Beispiel in manchen Ländern, so wie das auch in Deutschland diskutiert wurde mal vor einigen Jahren, die Ausgabe des Führerscheins damit verbunden wird mit einem Formular, möchten Sie Organspender werden? Und dann ist jetzt hier natürlich denkbar, dass vorangekreuzt ist, ja. Die meisten Menschen würden vermutlich sich freuen darüber, dass sie gerade den Führerschein entgegennehmen und das dann einfach unterschreiben. Dann haben sie den Organspenderausweis.
Das ist eine Gratwanderung, nicht wahr? Wo ist die Grenze zur Manipulation?
Die Grenze zur Manipulation ist sehr fließend. Und das ist genau das Problematische und auch das gesellschaftlich Gefährliche daran. Wenn man einen Nudge transparent darstellt, wenn beispielsweise auch die Initiatoren des Nudges bekannt sind und sichtbar sind, dann erhöht das die Zurechenbarkeit, es erhöht auch die Verantwortung derjenigen, die einen Nudge betreiben.
Aber wirkt das dann noch?
Das wirkt schon noch, natürlich. Also die meisten Alltags-Nudges sind ja problemlos, beziehungsweise sogar noch gut für die Gesundheit, wenn es um die Raucherentwöhnung geht beispielsweise oder wenn es um die Verkehrsprävention geht, dann sind die ja problemlos. Das Problem besteht immer darin, wenn man aus der Politik heraus Ziele verfolgt, die man zum Beispiel nicht durch eine Gesetzesänderung erreichen möchte, denn da hat man plötzlich den Kampf aufzunehmen mit der politischen Opposition, mit Lobbygruppen, sondern man könnte beispielsweise niedrigschwellig mit Nudges arbeiten. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Bevölkerung vielleicht zwar tut, was ich möchte als Politiker oder Politikerin, aber letzten Endes gar nicht mehr weiß, warum sie das eigentlich tut. Das heißt, sie verhält sich möglicherweise richtig, aber es gibt keinen pädagogischen Lerneffekt. Sie würde sich bei der nächsten Gelegenheit vielleicht wieder falsch verhalten.
Gibt es Beispiele dafür?
Ja, also die Diskussion um die Gesundheitsampel zum Beispiel, um quasi den Käuferinnen und Käufern im Laden klarzumachen, also wenn du ein Produkt kaufst mit einem roten Warnsymbol oder einem roten Symbol drauf, der Mensch weiß, dass Rot eigentlich allgemein ein Warnsymbol ist, dann ist das möglicherweise ungesünder als das mit einem grünen Symbol. Bis hin zum Veggie Day, der immer wieder ja mal diskutiert wird, ob man den jetzt allgemein einführen soll, beispielsweise in Kantinen des öffentlichen Dienstes, einmal in der Woche oder eine ganze Woche vegetarisch. Da würden die Nudge-Befürworter immer sagen, nein, lass uns das anders regeln, lass uns doch einfach die Auswahl verbreitern. Letzten Endes kostet ein Verbot immer Geld, man muss es durchsetzen, Verstöße müssen sanktioniert werden, während wenn man die Wahlfreiheit vergrößert, ist auch die allgemeine Zufriedenheit besser.
Aber so ganz verdachtsfrei ist ja dieser Zusammenhang von Nudging und Politik nicht. Es ist knappe 10 Jahre her, als man im Bundeskanzleramt mal Experten für Nudging gesucht hat oder gesucht haben sollte. Und das hat schon eine Diskussion nach sich gezogen. Da gab es schon einen ganz starken Manipulationsverdacht, zu Recht.
Also einen Verdacht zu haben in der Demokratie ist immer rechtens. Der muss sich ja nicht bestätigen.
Was denn berechtigt?
Das würde man vermutlich mittelfristig rückblickend erst beantworten können. Also es gibt momentan Diskussionen, inwieweit viele der Corona-Maßnahmen, also zur Eindämmung der Corona-Pandemie, möglicherweise Nudges waren oder aber vielleicht besser hätten mit Nudges erledigt werden können. Weil die Aufregung war sehr groß, die Verunsicherung in der Bevölkerung war sehr groß, wenn wir uns mal an die Szenen in Parks denken, dass also Menschen wirklich von den Rasenflächen verjagt wurden, die ganz alleine da gesessen haben. Das sind Schlagzeilen, die eine Gesellschaft, die ohnehin vielleicht verunsichert ist, nicht brauchen kann. Das hätte man möglicherweise mit Nudges anders lösen können.
Was vielleicht damals vor 10 Jahren nochmal das Stichwort Bundeskanzleramt an Aufregung provozierte, das ist vielleicht jetzt schon überholt, angesichts dessen, was es an Nudging-Strategien im digitalen Raum gibt, wenn da nach Meinungen gefragt wird oder nach Positionen gefragt wird und weitergeleitet und verbreitet wird. Das sind ja meist alle schon selbst Instrumente, in denen Wahrnehmung beeinflusst, wenn nicht gesteuert wird, ohne dass man weiß, wer dahinter steht, wer anstößt, wer schubst. Ist das ein Bereich, den Sie für nicht legitim halten?
Auch da sind die Grenzen wieder fließend. Es gibt ja eine ganze Reihe von Umfrageportalen mittlerweile, die die Menschen dazu einladen, ihre Stimme zu irgendwas abzugeben. Pro Klimaschutz, kontra Klimaschutz, pro Freiheitsrechte, bis hin im kommunalen, im lokalen Bereich, dass ein neuer Kindergarten oder Kinderspielplatz eingerichtet werden soll. Der Nudge fängt im Prinzip da an, wo dann weitere Daten abgefragt werden, die dazu benutzt werden, den Menschen neue Angebote zu schicken. Und dann möglicherweise die Angebote, die Menschen in ihrer Wahrnehmung in eine ganz bestimmte Richtung treiben. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Aber wir reden hier grundsätzlich nicht über neue Verfahren. Denn im Marketing, in der Werbung beispielsweise, werden die seit Jahrzehnten eingesetzt. Im Prinzip kommen die auch aus dem Marketing und aus dem Werbebereich. Das ist dann in den 2000er Jahren perfektioniert worden. In England ist es dann Teil der Regierungspolitik geworden durch die Behavioral Insight Teams auf Regierungsebene. Also neu ist das alles nicht.
Wenn wir jetzt einfach unterscheiden zwischen gutem Nudging und schlechtem Nudging, also das Ganze vom Zweck her denken, das funktioniert nicht, nicht wahr? Das wäre zu simpel gedacht. Nudging ist okay, wenn es einem in Anführungsstrichen guten Zweck dient und nicht in Ordnung, wenn es einem schlechten Zweck dient. Das kann keine Unterscheidung sein, oder?
Na, die Frage ist immer, wer definiert hier gut und schlecht? Und welche Position nimmt derjenige ein, der von dem Nudge betroffen ist? Der würde möglicherweise etwas zustimmen, was zustimmungsfähig ist, also Klimaschutz zum Beispiel, Schmutzvermeidung, Müllvermeidung, das ist zustimmungsfähig. Wenn er aber vielleicht alle möglichen Optionen sähe, dann würde er vielleicht sagen, nein, etwas anderes, eine andere Lösung gefällt mir viel besser, würde viel weniger vielleicht meinen Lebenswandel beeinträchtigen oder ich wäre vielleicht bei der Müllvermeidung mit einer anderen Option viel effizienter, weil Menschen ja ganz unterschiedliche Lebensgewohnheiten haben. Da muss man immer aufpassen. Also wenn ich mal an Colin Crouchs Buch Postdemokratie denke, der hat ja gesagt, vor Mitte der 2000er Jahre, glaube ich, dass die große Gefahr für die Demokratie darin besteht, dass nicht mehr die gewählten Protagonisten und Protagonistinnen die Politik betreiben, sondern die mittlere Verwaltungsebene. Dass also die mittleren Verwaltungsebenen, die nicht gewählt sind, die auch nicht abgewählt werden können, die auch nicht sichtbar sind, möglicherweise Ziele definieren, die dann umgesetzt werden und von der Politik nur abgenickt werden. Und Bürgerinnen und Bürger sind davon betroffen, wissen aber vielleicht gar nicht, wer der Adressat wäre für ihren berechtigten Protest. Also wenn man das zusammennimmt, die Manipulationsmöglichkeiten, die es schon gibt, plus die Virtualität, die Internettechnologien, dann muss eigentlich die Gesellschaft viel mehr über diese Einsatzmöglichkeiten wissen, um in der Lage zu sein, das einzuschätzen und auch ablehnen zu können, berechtigt ablehnen zu können.
Dann ist Nudge gleich Schubs vielleicht doch ein arg verniedlichender Begriff, oder?
Es ist eigentlich ein zutreffender Begriff, denn wir haben ja solche Nudges auch immer schon in der Pädagogik gehabt. Also bis zurück zu Pestalozzi. Also wenn es immer.
Die kann ja auch manipulativ sein, die Pädagogik.
Absolut. Also wenn sie das nicht sein könnte, hätten wir 1976 den Beutelsbacher Konsens nicht gehabt mit dem Überwältigungsverbot oder nicht gebraucht mit dem Überwältigungsverbot, dass also Lehrerinnen und Lehrer ihre Schüler nicht mit vorgefassten Meinungen konfrontieren und alleine lassen dürfen. Das Pädagogische am Nudge kann sein, dass man eben Menschen in dem Moment, wo man sie zu einer Auswahl einlädt und ihnen die Wahl lässt, geschieht ja ein Lerneffekt. Barack Obama hat das in seinen beiden Wahlkämpfen durchgeführt. Da wurde von Wahlforschern gefragt, also in Telefoninterviews wurde gefragt, gehen Sie wählen? Und dann haben Menschen gesagt, ja, ich gehe wählen oder ich gehe nicht wählen. Und diejenigen, die wählen gehen, wurden gefragt, warum gehen sie wählen? Und die anderen wurden gefragt, warum gehen sie nicht wählen? Und in dem Moment setzte eine Reflexion ein. Und in nachfolgenden Befragungen konnte man dann feststellen, dass 25% derjenigen, die gefragt wurden, warum, später doch wählen gegangen sind. Weil man eben Reflexionsprozesse in Gang gesetzt hat und die Menschen aus ihrer eigenen Entscheidungsoption heraus gelernt haben, es wäre vielleicht doch besser, wählen zu gehen. Und das kann man natürlich im Klimabereich auch machen. Zum Beispiel wird man große Mehrheiten finden für die Frage, sind Sie für mehr Klimaschutz? Wenn man die Menschen aber fragen würde, was tragen sie dazu bei und ihnen dann Möglichkeiten gäbe, die jeder kennt, dann kommt ein Prozess in Gang, der vielleicht viel nachhaltiger ist, als einfach nur die Antwort 90% sagen ja. Aber was heißt das letzten Endes für den Alltag?
Stefan Piasecki war das. Er ist Professor für Soziologie und Politikwissenschaften an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW.